Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin, dem Fachmagazin für alle Fragen rund um Gesundheit, Medizin und Wissenschaft. Seit Beginn der 2000er Jahre müssen die UNO-Staaten dem UNO-Sozialausschuss alle 5 Jahre einen sogenannten Sozialbericht, einen Staatenbericht abgeben. Darin müssen sie über den Zustand der Menschenrechte in ihrem Land berichten. Im aktuellen Bericht hat die deutsche Bundesregierung aber offenbar völlig vergessen, die Menschenrechtsverletzungen in der Corona-Zeit zu erwähnen. Es ist kein Wort darüber zu lesen. Deshalb hat das ZAF, das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit, einen sogenannten Parallelbericht bei der UNO eingereicht. Das können Nichtregierungsorganisationen, aber auch Privatpersonen nach der Veröffentlichung der Berichte tun und dann ihren Bericht bei der UNO vorstellen. Das ist vor einigen Tagen geschehen. Mit dabei war Professor Dr. Andreas Sönnigsen, der uns gleich zu Beginn der Sendung berichtet, was in dem Parallelbericht des ZAF steht. Dann sprechen wir über die Neuregelung der Vorhaltepauschale für deutsche Hausarztpraxen, die am 1. Januar in Kraft tritt. Diese Vorhaltepauschale führt ein gestuftes Zuschlags- und Abschlagsmodell ein, das unter anderem eine Impfquote von Hausärzten verlangt. Hausarztpraxen, die die geforderte Mindestimpfquote nicht erfüllen, werden mit einem Abschlag von 40% auf die Vorhaltepauschale bestraft. Das heißt, wer zu wenig impft, bekommt weniger Geld. Darüber sprechen wir mit dem Hausarzt Dr. Steffen Grüner. Und wir stellen Ihnen den neuen Dokumentarfilm von Christiane Müller vor. Standhaft Statements zur Duldungspflicht zeigt, wie Soldaten unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen und inhaftiert wurden, weil sie die sogenannte Corona-Schutzimpfung verweigert haben. In dem Film spricht auch ein Soldat über seinen schweren Impfschaden, den er von diesen Präparaten erlitten hat. Die Filmemacherin erzählt über ihre Kontakte und Interviews mit den Soldaten und was sie bewogen hat, den Film zu realisieren. Dazu haben wir wie immer den Überblick über die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Im Jahr 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet und im Nachgang der Zivilpakt, der Pakt über Zivil- und bürgerliche Rechte und der Sozialpakt, die die individuellen Menschenrechte noch konkretisieren. In Bezug auf diesen Sozialpakt hat man sich geeinigt, dass die Staaten ab Beginn der 2000er Jahre alle 5 Jahre einen sogenannten Sozialbericht, einen Staatenbericht abgeben müssen. Sie müssen über den Zustand der Menschenrechte wie Arbeitsrechte, Gleichberechtigung, Gesundheit oder kulturelle Rechte, die in diesem Pakt festgelegt wurden, gegenüber dem UNO-Sozialausschuss berichten. Der letzte Bericht umfasst die Zeit von 2018 bis 2023. Wenn diese Berichte veröffentlicht sind, können Nichtregierungsorganisationen oder auch Einzelpersonen einen sogenannten Schattenbericht oder Parallelbericht abgeben, in dem sie festhalten können, wenn eine Regierung zum Beispiel über Sachverhalte irgendwie vergessen hat zu berichten oder nicht akkurat berichtet hat. Das hat das ZAF, das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit, getan und sich daraufhin am 18. September in Genf mit den Vertretern der UNO getroffen. Mit dabei war in der Delegation, die nach Genf reiste, Professor Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, und darüber spreche ich jetzt mit ihm bei Mensch und Medizin. Ich grüße Sie, Herr Sönnigsen.
Ja, hallo Frau Ziegerli, ich grüße Sie.
Herr Sönnigsen, in dem aktuellen Staatenbericht der deutschen Bundesregierung für die Jahre 2018 bis 2023, da fällt die Corona-Krise mit hinein, mit den skandalösen Einschränkungen und Menschenrechtsverletzungen, die in dieser Zeit geschehen sind. Was steht denn darüber in dem Bericht drin?
Ja, die Frage ist sehr kurz zu beantworten. Nichts. Das ist doch sehr erstaunlich, ja, dass gerade diese Menschenrechtsverletzungen, die ja sehr offensichtlich waren, ob begründet oder nicht, mit keinem Wort erwähnt werden.
Also alle Maßnahmen komplett unter den Tisch fallen lassen, auch die ganzen Geschichten rund um die mRNA-Impfungen, kein Wort?
kein Wort darüber. Also weder die Lockdowns, die Freiheitseinschränkungen, die Diskriminierung der Ungeimpften, die Zwänge, die auf die Bevölkerung ausgeübt wurden im Hinblick auf Masken tragen, zu Hause bleiben, Quarantäne, Hausarrest sozusagen, die wirtschaftlichen Einschränkungen, die natürlich zwangsläufig damit verbunden waren, kein Wort darüber.
Wissen Sie, was die Bundesregierung denn darin Wichtiges zu den Menschenrechten berichtet hat? Es gab ja irgendwie nichts Einschneidendes in dieser Zeit oder mindestens nichts, was gravierender gewesen wäre.
Naja, es ist so über die allgemeinen Dinge berichtet worden, die Migrationsthematik, die Gender-Thematik, die Gleichberechtigungsthematik für Frauen und so weiter. Also letztendlich schon auch durchaus relevante Themen, aber man hat eben ein sehr wichtiges Thema vergessen.
Daraufhin hat das ZAAF die Gelegenheit genutzt und seinen Parallelbericht eingereicht, der auf der Webseite der UNO übrigens einsehbar ist. Wie muss man sich diesen Bericht vorstellen? Wie umfangreich ist er und was haben Sie dort alles richtiggestellt?
Naja, da gibt es den Bericht selbst, der in der deutschen Fassung ungefähr 25 Seiten umfasst. In der englischen ist es dann ein bisschen ausführlicher, etwas länger. Und dann sind sehr viele Quellen und Beilagen halt dabei, die das belegen, was in dem Bericht steht. Ja, die Themen habe ich sozusagen vorher schon umrissen, indem ich geschildert habe, was alles im Bericht der Bundesregierung fehlt. Wir haben in erster Linie auf die Menschenrechtsverletzungen hingewiesen, die in der Corona-Zeit geschehen sind, zum Beispiel eben die Freiheitseinschränkungen durch Lockdowns, durch Maskenzwang, durch Quarantäne. Und wir haben natürlich vor allem auch darauf hingewiesen, dass es keine ausreichende Rechtfertigung oder Begründung für diese Maßnahmen gab. Ja, also dass die Krise, die lange aufrechterhaltene sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite gar nicht hergegeben hat. Insbesondere natürlich nicht die Diskriminierung der Ungeimpften, die vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden und das, obwohl für die Impfung von vornherein nicht nachgewiesen war, dass sie vor der Weitergabe der Infektion schützt, also dass sie letztendlich die Impfung ja auf den Verlauf der sogenannten Pandemie gar keinen Einfluss hat und dann macht es natürlich auch gar keinen Sinn, Ungeimpfte sozusagen vom öffentlichen Leben auszuschließen. Ja, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich der Impfzwang, der ausgeübt wurde durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder die Impfpflicht bei der Bundeswehr. Auch das sind ja schwere Menschenrechtsverletzungen, wenn hier Menschen zwangsweise sozusagen zu dieser Impfung genötigt werden und auch Menschen ihre Arbeit verloren haben, wenn sie sich geweigert haben, diese Impfung bei sich durchführen zu lassen.
Sind in diesen Bericht auch die RKI-Protokolle, die geleakten, eingeflossen?
Die RKI-Protokolle sind natürlich als mitargumentativ eingeflossen, denn die RKI-Protokolle zeigen ja sehr deutlich, dass der Bundesregierung und auch dem Expertenrat im Robert-Koch-Institut eben von vornherein bekannt war, dass zum Beispiel die Impfung eben nicht vor der Weitergabe der Infektion schützt. Und damit natürlich auch eine Impfpflicht eben einfach eine unbegründete Menschenrechtsverletzung darstellt.
Haben Sie auch über die Corona-Impfstoffe an und für sich und die Impfschäden berichtet?
Die Impfschäden machen natürlich auch einen wichtigen Teil von Menschenrechtsverletzungen aus. Denn wenn ich Menschen dazu zwinge, eine potenziell schädliche medizinische Maßnahme zu ertragen, und letztendlich wissen wir heute, dass diese Impfungen doch sehr, sehr großen Schaden angerichtet haben. Angefangen von einfacheren Nebenwirkungen, die natürlich nicht unbedingt gravierend waren, aber bis hin zu Todesfällen, bis hin zu der Frage, die wir unbedingt klären müssen, ob diese Impfungen letztendlich nicht mitverantwortlich sind für die Übersterblichkeit, die wir in den Jahren seit der Impfkampagne beobachten. Oder ob die Impfungen verantwortlich sind für den Geburtenrückgang. Ja. Also auch schwere Menschenrechtsverletzung, die passiert ist dadurch, dass Schwangere zur Impfung gedrängt wurden. Und wir wissen, dass die mRNA-Lipid-Nanopartikel plazentagängig sind. Das heißt also, dass hier ungeborenes Leben mit geimpft wurde. Ja, das ist sowieso etwas, was in der Form noch nie passiert ist, wo man gänzliches Neuland betreten hat und das einfach in Kauf genommen hat. Das ist unfassbar.
Den Bericht haben Sie am 18. September bei der UNO in Genf vorgetragen. Wie lief dieses sogenannte Briefing ab?
Ja, dieses Briefing war, wie das Wort Brief schon sagt, sehr kurz. Wir waren nicht die einzige Organisation, die der Bundesregierung in ihrem Bericht letztendlich Unterlassung des Berichts über Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen haben. Da waren 15 bis 20 andere Organisationen vertreten. Wir waren allerdings die einzigen, die sich mit den Corona-assoziierten Menschenrechtsverletzungen befasst haben. Die anderen, da ging es auch um Gender und Gleichberechtigung und Migration und Menschenrechtsverletzungen bei Asylbewerbern und so weiter. Jede Organisation hatte wenige Minuten, ihr Anliegen vor der Kommission der UN darzustellen. Es war ganz interessant, was die anderen berichtet haben. Die anderen haben uns auch Feedback gegeben, dass sie interessant fanden, was wir zu berichten hatten. Also ich denke, das ist jetzt so ein bisschen eine kommunikative Vereinigung von verschiedenen Organisationen, die sich eben mit Menschenrechtsverletzungen in Deutschland befassen. Und das war gut, dass wir uns gegenseitig kennengelernt haben. Und jetzt muss man mal sehen, was daraus weiter wird. Der nächste Schritt ist ja nun, dass sowohl diese Parallelberichte als auch das Briefing an die Bundesregierung weitergeleitet wird von der UN und die Regierung dann dazu Stellung nehmen muss.
Werden Sie dann ein weiteres Mal eingeladen nach Genf, um darüber zu berichten oder zu diskutieren?
Ja.
Im gleichen Kreis?
Ja, voraussichtlich Mai ungefähr, Termin steht noch nicht fest, wird es dann ein weiteres Treffen in Genf geben mit den UN-Vertretern und auch eine Diskussion mit Vertretern der Bundesregierung. Und da werden wir natürlich auch da sein.
Rechtsanwalt Ralf Ludwig vom ZARF hat, wenn ich richtig erinnere, über 600 Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen dieser Menschenrechtsverletzungen eingereicht. Jetzt auch noch den Parallelbericht der UNO gemeinsam mit Ihnen und anderen Wissenschaftlern. Welches werden denn die weiteren Schritte sein, wenn das dann geschehen ist? Also wenn dieses Gespräch im Mai stattgefunden hat, aus juristischer Sicht beispielsweise?
Ja, aus juristischer Sicht kann ich jetzt nicht so viel beitragen. Das ist wahrscheinlich am besten, der Ralf Ludwig spricht da direkt drüber. Unser Ziel ist es natürlich, dass wir einmal ja eine rechtliche Verfolgung der Verfehlungen anstreben. In welcher Form das tatsächlich passieren kann und welche Konsequenzen es jetzt sogar hätte, falls die UN zu dem Ergebnis kommt, dass die Bundesrepublik Deutschland hier tatsächlich gegen Menschenrechte verstoßen hat, ob dann ein Verfahren in irgendeiner Weise eröffnet wird oder ob das einfach eine Rüge dann sein wird oder Empfehlungen abgegeben werden, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wir haben auf jeden Fall vor, dass wir innerhalb von Deutschland vorbeugen, dass so etwas nie wieder passiert. Und die mRNA-Impfungen, die ja nach wie vor empfohlen werden, die müssen vom Markt genommen werden. Ja. Diese Impfungen sind weder wissenschaftlich noch medizinisch in irgendeiner Weise haltbar und richten sehr viel mehr Schaden an, als sie nutzen, zumal wir ja jetzt nicht mehr in einer sogenannten Pandemiesituation sind.
Der Kinderarzt Albrecht Jahn war ja auch dabei bei dieser Delegation in Genf und ihm ist natürlich ein großes Anliegen die Plazentagängigkeit dieser Impfstoffe, die Sie vorhin angesprochen haben. Haben Sie auch schon da weitere Schritte geplant, wie man ja das verhindern möchte, dass das weiter geschieht, dass schwangere Frauen geimpft werden?
Naja, man wird auf jeden Fall versuchen, über die STIKO zu erreichen, dass diese Empfehlung zurückgenommen wird. Das ist mal der erste Schritt.
Wissen Sie da schon, was für ein Vorgehen angedacht ist?
Also wir haben vor, mit der STIKO direkt in Kontakt zu treten.
Und das dort zu verlangen?
Ja. Man muss ja auch sehen, dass die STIKO-Empfehlungen basieren nach wie vor auf dem wissenschaftlichen Kenntnisstand von 2021. Ja, seitdem sind 4 Jahre vergangen. Retrospektiv betrachtet, also wir haben ja 2021 schon den Verdacht geäußert, dass möglicherweise diese Lipid-Nanopartikel plazentagängig sind. Und inzwischen gibt es da sehr handfeste Nachweise dafür, sodass die STIKO-Empfehlung meines Erachtens in der Form tatsächlich nicht mehr haltbar ist, ja.
Dann werden wir bestimmt wieder von Ihnen hören, wenn Sie hier Aktivitäten angestoßen haben. Professor Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, über den Parallelbericht, den das ZARF zum Staatenbericht der deutschen Bundesregierung bei der UNO eingereicht hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sönnigsen.
Ja, auch vielen Dank.
Ab dem 1. Januar 2026 gilt für die deutschen Hausarztpraxen eine Neuregelung der Vorhaltepauschale. Das neue System wurde von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV, und der Zentralen Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung, GKV, in Deutschland beschlossen. Diese Vorhaltepauschale führt nun ein gestuftes Zuschlags- und Abschlagsmodell ein, das unter anderem eine Impfquote von Hausärzten verlangt. Hausarztpraxen, die geforderte Mindestimpfquote nicht erfüllen, werden mit einem Abschlag von 40% auf die Vorhaltepauschale bestraft. Das heißt, wer zu wenig impft, bekommt weniger Geld. Darüber spreche ich jetzt bei Mensch und Medizin mit Dr. Steffen Grüner. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Hausarztpraxis in Westernkappeln und hat eine Zusatzausbildung als Flugmediziner. In diesem Bereich war er 20 Jahre tätig. Seine Expertise reicht von hausärztlicher Versorgung über Naturheilkunde bis hin zu speziellen Beratungen und flugmedizinischen Gutachten. Ich grüße Sie, Herr Grüner.
Ja, einen schönen guten Tag.
Herr Grüner, erklären Sie uns kurz, was ist die Vorhaltepauschale für Hausärzte genau?
Die Vorhaltepauschale ist eine Art Zusatzvergütung, die die Hausärzte dafür erhalten, dass sie ihre Praxis strukturell aufrechterhalten. Das heißt also, dass sie Kapazitäten vorhalten, um Patienten zu behandeln. Das wäre jetzt zum Beispiel Miete für die Praxisräume, der Lohn der Helferin oder eben die EDV.
Jetzt kommt es ja zu diesen Änderungen, wie ich erwähnt habe. Welche Änderungen gibt es jetzt ab nächstem Jahr bei dieser Vorhaltepauschale, so im Einzelnen?
Also wir wollen, glaube ich, jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es ist also so, dass diese grundsätzliche Vorhaltepauschale erstmal um 10 Basispunkte gesenkt wird und dass dazu jetzt zwei Zuschlagsmodelle kommen. Diese besagen, dass man, wenn man gewisse Kriterien vorhält, also zum Beispiel Besuche in Pflegeheimen, Sprechstunden am Freitagnachmittag, Ultraschall, Videosprechstunde und so weiter, dann erhält man wieder einen Zuschlag von 10 Punkten. Werden mehr als 7 dieser Kriterien erfüllt, dann kriegt man 30 Punkte zu dieser Vorhaltepauschale dazu.
Also das heißt dann, Punkte bedeutet auch immer, dass Sie als Hausarzt dann mehr verdienen.
Richtig, wir haben ja diesen sogenannten floatenden Punktwert. Das heißt also, ein Punkt ist, glaube ich, 12 Euro Cent. Insofern, ja, also letztendlich soll es dann einen Anreiz darstellen, eben mehr Qualitäten, mehr Sachen vorzuhalten, um letztendlich dann auch eine bessere Versorgung bieten zu können.
Und das beinhaltet dann auch die Anschaffung oder die Haltung von gewissen Geräten, Untersuchungsgeräten oder so?
Exakt. Nicht? Also gerade denken Sie mal an die Telematik-Infrastruktur, die elektronische Patientenakte und. Da ist ja in den letzten 5 bis 10 Jahren unheimlich viel dazugekommen. Ich habe also alleine in meiner Praxis für knapp 30.000 Euro neue Verbindungskabel legen müssen, um halt sozusagen den gesteigerten Anforderungen der EDV gerecht zu werden. Und diese 30.000 Euro habe ich natürlich nicht von den Krankenkassen bekommen, sondern ja, musste sie in Form eines Investitionskredites bei einer Bank beantragen.
Die elektronische Patientenakte, ist die für Sie als Arzt, als Hausarzt eigentlich verpflichtet? Müssen Sie diese führen?
Ab 1.10. leider ja. Sie hören schon an meinem Zungenschlag, dass ich von dieser elektronischen Patientenakte also nur zum Teil quasi mit Freude erfüllt bin. Das ist auch, muss man sagen, ein riesengroßes Problem, was da auf uns zukommt.
Warum? Erklären Sie uns das?
Es gibt mehrere Gründe, die mich an der elektronischen Patientenakte stören. Die erste ist zum Beispiel, es ist keine europäische Lösung. Das heißt also, wenn mein Patient aus Deutschland jetzt zum Beispiel in die wunderschöne Schweiz geht oder nach Frankreich und nach Spanien, dann wird der hausärztliche Kollege dort die Patientenakte schwerlich bzw. kaum einsehen können. Nicht? Also da wäre eine europäische Lösung sicherlich deutlich besser gewesen. Zum anderen gibt es diverse strukturelle Probleme. So ist es zum Beispiel nicht möglich, auf der elektronischen Patientenakte MRT-Bilder zu speichern. Nicht? Also gerade die bildgebende Diagnostik wäre ja interessant für so eine Lösung. Und die Datenformate sind momentan zu klein. Es ist also nicht möglich, MRT-Bilder auf der elektronischen Patientenakte zu speichern. Und das macht insgesamt natürlich wenig Sinn. Ein weiterer Punkt ist, natürlich ist die elektronische Patientenakte wieder mit Kosten für die Ärzte verbunden. Sie müssen also wieder mehr EDV vorhalten. Und die Vergütung für die Befüllung der elektronischen Patientenakte ist eigentlich mehr als unzureichend. Ich darf hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Für die Erstbefüllung gibt es also sage und schreibe 10 Euro und für die weitere Befüllung 2 Euro. Die Interessenslagen der Patienten sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wollen gar keine elektronische Patientenakte haben. Es gibt Menschen, die wollen vielleicht ihre Medikamente da drauf haben. Und es gibt Menschen, die wollen vielleicht ihre psychiatrischen Gutachten und Diagnosen nicht auf dieser Patientenakte haben. Da besteht also sehr, sehr viel Gesprächsbedarf und sehr viel Arbeit. Und man muss ehrlich sagen, also das Ganze ist mit diesen 10 Euro für die Erstbefüllung und ich glaube 2,10 Euro für jede weitere Befüllung eigentlich unterfinanziert.
Ich wollte gerade fragen, ist diese Patientenakte für die Patienten verpflichtet? Also wenn Sie diese jetzt führen, führen Sie dann überhaupt noch eine, ich sage jetzt mal Papierakte daneben, wenn jetzt ein Patient sagt, nee, möchte ich nicht haben, ich möchte ein Rezept zum Beispiel auch auf einem Papier ausgedruckt haben, mit dem ich in die Apotheke gehen kann?
Also ich bin ein großer Freund von redundanten Systemen. Also man muss natürlich sagen, also die Telematik hat auch Vorteile, zum Beispiel das elektronische Rezept. Also trotz aller Schwächen ist es mir also möglich, sagen wir mal auf Zuruf, auf Mitteilung so ein Rezept auszustellen, was der Patient sich dann irgendwo anders einlösen kann. Also das macht sozusagen schon Sinn, nicht? Aber zum Beispiel die Schulung der Helferin, nicht? Eben auch die Vorhaltung der EDV, der Ärger damit zum Teil da auch verbunden ist, nicht? Also ich verspreche dem Patienten zum Beispiel, er bekommt ein elektronisches Rezept. Der Patient verlässt sich auf mich, geht dann zum Apotheker und der Apotheker stellt fest, dass dieses elektronische Rezept noch gar nicht eingetroffen ist oder aufgrund eines Serverfehlers gar nicht losgeschickt worden ist. Auch das kann passieren und das passiert relativ häufig. Also da ist sicherlich ja noch viel Behandlungsbedarf, was das betrifft.
Kommen wir zurück zu der Vorhaltepauschale, über die wir ja sprechen wollten. Ich habe in der Einleitung gesagt, Sie werden als Hausarzt neu mit einer Impfquote belegt. Was besagt diese genau?
Naja, also diese Impfquote ist so eine Zielvorgabe, nicht? Also zum Beispiel Praxen, die weniger als 10 Schutzimpfungen pro Quartal durchführen, bei denen wird diese Basispauschale um 40% gekürzt. Dann kursiert jetzt auch so ein Hinweis, ich habe den jetzt so auch noch nicht verifizieren können, aber dass zum Beispiel im vierten Quartal 25% der über 60-Jährigen geimpft werden sollen.
Ja.
Grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Anreizen, wenn man etwas erreichen möchte. Also Verbote schätze ich ehrlich gesagt nicht so sehr, denn davon haben wir schon eine ganze Menge. Anreize finde ich interessant, aber gerade im Bereich Gesundheit und Medizin können das natürlich auch mal Fehlanreize sein. Man hat es ja zum Beispiel in der Klinik erfahren, wenn die Verwaltung die Chefärzte zu sich hin zitiert hat und gesagt hat, ja, zum Beispiel Knieoperationen haben wir dieses Jahr die Zielvorgaben noch nicht erreicht, um betriebswirtschaftlich arbeiten zu können. Das sind natürlich Fehlanreize. Also ich persönlich möchte nicht aus monetären, aus finanziellen Erwägungen überlegen müssen, was für meinen Patienten jetzt das Richtige ist. Und ich möchte ihn natürlich gut beraten. Ich möchte nicht, dass er gefährdet ist, sondern dass er gut versorgt wird. Also diese Zielvorgabe, muss ich sagen, die stört mich schon. Also die wird auch heiß diskutiert bei den Kollegen. Aber der Großteil aller Kollegen sagt, also diese Zielvorgaben sind mir eigentlich egal. Wer geimpft werden möchte, der wird geimpft. Und wer es nicht möchte, wird natürlich nicht geimpft.
Geht es denn dabei um alle Schutzimpfungen, die am Markt angeboten werden?
Ich glaube, diese 25% der über 60-Jährigen bezieht sich auf die Grippeschutzimpfung, aber auch Covid wird in diesem Papier erwähnt. Grippe, Covid und Pneumokokken. bei Grippe und Pneumokokken sehe ich die Sinnhaftigkeit. Bei Covid, ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema.
Würden Sie nicht empfehlen, so eine Covid-Impfung zu machen?
Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich als Hausarzt würde momentan, ja eigentlich auch ja generell, jetzt von den mRNA-Impfungen erstmal absehen.
Woher kommen denn diese Mindestimpfzahlen und Quoten? Wie sind denn die medizinisch begründet?
Ja, diese Zahlen kommen aus dem Bundesgesundheitsministerium. Sie sind wohl auch mit dem gemeinsamen Bundesausschuss erörtert und erarbeitet worden. Und sie beziehen sich auf Erkenntnisse der Ständigen Impfkommission, der STIKO.
Und was bedeutet das für das Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn nun die Finanzierung unter anderem vom Impfverhalten abhängt?
Na, Sie geben es durch die Frage ja schon vor, nicht? Also für mich als Hausarzt ist es wichtig, dass das Patienten-Arzt-Verhältnis unbelastet vonstatten geht, nicht? Ansonsten kann ich mir jede Anamnese, jede Diagnostik und jede Therapie ersparen, nicht? Wenn der Patient vermutet, ich würde ihn jetzt impfen, weil, nicht, zum Beispiel ich eine Quote zu erfüllen hätte, würde mir ja auch so gehen, wenn ich zum Spezialisten gehe und das Gefühl habe, dass die eine Entscheidung etwas anderem verbunden sein könnte. Also diese Vorgaben sind da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten meiner Kollegen diese Vorgaben zwar bekannt sind, aber jetzt glaube ich nicht zu einer Änderung der Therapie unbedingt führen werden. Nicht? Wie gesagt, das ist ja auch so, das Impfangebot, das wird gegeben. Wer es annehmen möchte, wer sich darüber beraten lassen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber wenn sich jemand nicht in meiner Praxis impfen lassen möchte, dann bin ich als Mediziner natürlich auch gut beraten, nicht auf den Patienten zu drängen und ihn zu einer Impfung zu überreden.
Ja, das hört sich so an, als ob unter den deutschen Hausärzten ja wohl die eigene Entscheidung eben im Kontakt und im Austausch mit dem Patienten wichtiger ist, als diese Impfquote zu erfüllen.
Also so für meinen Bereich, für meine Praxis, wir sind 4 Hausärzte, also kann ich das so attestieren, ja.
Gibt es zu der Vorhaltepauschale, die jetzt ab dem 1. Januar 2026 in Kraft tritt, etwas, was Sie besonders jetzt neben dieser Impfquote als störend empfinden?
Naja, letztendlich muss ich ja auch betriebswirtschaftlich denken, nicht? Das heißt, ich bin auf eine angemessene und auskömmliche Honorierung angewiesen. Ich habe Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Ich habe auch Verantwortung gegenüber meinen Patienten. Und dass ich guten Gewissens das, was ich diagnostizieren und therapieren möchte, auch eben vorhalten kann. Das kostet natürlich Geld, das ist klar. Aber wie gesagt, so ein Incentive, jetzt auf Teufel komm raus zu impfen, um das zu erreichen, also das widerstrebt mir nicht. Also ich halte diesen finanziellen Ansatz eigentlich ja für verfehlt.
Haben Sie ganz generell das Gefühl, dass all die Änderungen im Gesundheitswesen inklusive der elektronischen Patientenakte Ihnen das Leben in der Praxis erleichtert, zum Beispiel administrativ?
Nein, es gibt sicherlich positive Aspekte. Einer hatte ich erwähnt. Nicht? Nehmen wir mal an, ein mir bekannter Patient sitzt im Ausland und braucht ganz dringend seine Medikation. Dann kann ich sie ihm also elektronisch, sofern es klappt mit dem Datenaustausch, eben auch zuschicken. Also das ist sicherlich positiv. Aber viele Sachen, die uns jetzt gerade als Ärzten von der Politik aufgedrängt werden, schießen meistens über das Ziel hinaus und greifen auch sehr in unsere Therapiefreiheit und unsere Therapiehoheit ein. Nicht zum Beispiel dieser Glauben, dass man alle Probleme des Gesundheitssystems dadurch lösen kann, indem man die Digitalisierung vorantreibt. Nicht? Also das ist sicherlich ein Irrglaube. Nicht? Diese Digitalisierung hat, gibt es ja Hochrechnungen, bis zu 16 Milliarden in den letzten 20 Jahren gekostet. Und der Outcome, also zumindest für mich persönlich in der Praxis, ist doch relativ dünn. Auch für die elektronische Patientenakte, nicht? Da gibt es ja sicherlich auch Lösungen, die viel einfacher wären, ohne mich als Hausarzt finanziell, aber auch strukturell zu belasten. Nicht? Ich muss ja meine EDV sozusagen offen halten für den Datenabgleich, für den Datenaustausch. Wenn es zu einem Datenleck kommt, dann stehe ich im Zuge der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, immer mit einem Bein ja sozusagen im Gefängnis. Wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich alles getan habe, um die Daten sicher zu halten. Nicht? Aber wenn die Ports offen sind, dann sind sie halt eben offen und da kann ich wenig als Hausarzt, ich bin auch kein EDV-Experte. Wir haben natürlich eine Softwarefirma, die sich auch an diesen Sachen, die da sehr gut verdient, das muss man auch sagen. Das sind so alles Sachen, die ja eigentlich unnötig sind. Nicht? Also mein Eindruck ist eigentlich, dass wenn wir gute Medizin im ambulanten Bereich haben, wollen, dass wir zuerst einmal die Grundstruktur stärken sollten, nicht? Also diesen klassischen Kümmerer, also der Hausarzt, der nicht um 16 Uhr den Griffel fallen lässt, sondern für seine Patienten auch noch spät abends da ist. Die gibt es ja, nicht? Es gibt ja Patienten, die rufen ihre Ärzte auch in der Nacht an, wenn sie nicht weiterkommen, weil das Arzt-Patienten-Verhältnis da eben auch funktioniert. Aber wenn das Leben des Arztes, sagen wir mal, durch überbordende Forderungen der Politik oder der Krankenkassen und so weiter eben quasi eingeschränkt wird, dann verleidet einem das schon so ein bisschen die Freude am Beruf.
Ganz zum Schluss, Herr Grüner, haben Sie das Gefühl, dass sich das deutsche Gesundheitswesen in die richtige Richtung entwickelt?
Also man soll ja nie, nie sagen, aber momentan, glaube ich, geht es in die falsche Richtung. Also das Heil nur in der Digitalisierung, in irgendwelchen Substituten für die Ärzteschaft zu suchen, Physician Assistant, die Dorfkrankenschwester, das scheint irgendwie alles in die falsche Richtung zu gehen. Also ich glaube, besser wäre es, wie gesagt, die Grundversorger, also die Strukturen, die wir haben und die haben sich auch bewährt seit 60, 70 Jahren, besser wäre es, die zu stärken, als ständig irgendwie neue Modelle und neue Vorschläge auf den Markt zu bringen.
Dr. Steffen Grüner, Facharzt für Allgemeinmedizin und Flugmediziner mit Hausarztpraxis in Westerkappeln über die Neuregelung der Vorhaltepauschale für Hausarztpraxen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Grüner.
Dankeschön für das angenehme Interview.
Ist das Neueste aus der Welt der Medizin beim Kontrafunk. Der Mensch und Medizin Nachrichtenüberblick mit Stefan Milius.
Das Personal an deutschen Krankenhäusern ist gegenüber der sogenannten Covid-19-Impfung eindeutig skeptisch eingestellt. Das ergab eine aktuelle Online-Befragung des Robert-Koch-Instituts RKI. Demnach haben sich zwar 56% der mehr als 12.000 befragten Klinikmitarbeiter aus Pflege, Verwaltung und Ärzteschaft in der Saison 2024-25 gegen Influenza impfen lassen. Jedoch nur 16% haben sich eine Spritze gegen Covid-19 verabreichen lassen. 7% der Teilnehmer haben noch nie eines der Covid-19-Präparate erhalten. Die Befragung ergab außerdem deutliche Unterschiede in der grundsätzlichen Impfbereitschaft. Während bei Influenza etwa 23% der Befragten angaben, sich eher nicht oder auf keinen Fall impfen lassen zu wollen, waren es bei Covid-19 mit knapp 55% mehr als doppelt so viele. Als Gründe gegen eine Influenza-Impfung nannten die Klinikmitarbeiter unter anderem eine negative Nutzen-Risiko-Abwägung sowie Sorgen bezüglich der Impfstoffsicherheit. Auf die Gründe gegen die sogenannte Covid-19-Impfung geht der Bericht des RKI indes nicht ein. In der Schweiz werden die Krankenkassenprämien im kommenden Jahr durchschnittlich um 4,4% steigen. Wie das Bundesamt für Gesundheit berichtet, wird die monatliche Prämie im Mittel dann bei 393,30 Franken liegen. Bis Ende Oktober haben die Krankenversicherer Zeit, über die Prämien 2026 zu informieren. Danach können Versicherte bis Ende November ihre Grundversicherung wechseln oder ihr Versicherungsmodell anpassen. Die Gründe für die Prämienerhöhung sind vielfältig, unter anderem die alternde Bevölkerung, der medizinische Fortschritt mit neuen Behandlungsmöglichkeiten und innovativen, aber kostspieligen Medikamenten, die steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen sowie Tariferhöhungen im stationären und ambulanten Bereich. Ein weiterer Punkt ist die zunehmende Verlagerung stationärer Behandlungen in den ambulanten Bereich. Das soll sich langfristig kostendämpfend auswirken. Aktuell werden die Prämienzahler allerdings stärker belastet. Denn bislang werden ambulante Behandlungen ausschließlich aus versicherten Prämien finanziert, stationäre Behandlungen dagegen von den Kantonen teilfinanziert. Das wird sich ab 2028 ändern. Dann tritt die einheitliche Finanzierung der Gesundheitsleistungen in Kraft. Bereits ab 2026 werden die Kantone außerdem neu verpflichtet, einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung zu leisten. Eine Speichelprobe kann Aufschluss über das Mikrobiom in Magen und Dünndarm geben. Das haben Forscher von der Universität Hohenheim beobachtet. Wie sie im Fachblatt Gut Microbes berichten, bleibt das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien, vom Mundraum bis in den Magen und Dünndarm konstant. Zudem ließen sich zwei stabile Mikrobiomtypen identifizieren. In ihrer Studie hatten die Wissenschaftler die Zusammensetzung der bakteriellen Gemeinschaften in Speichel, Magen und Dünndarm bei 20 Freiwilligen analysiert, die aufgrund leichter Verdauungsbeschwerden eine Magenspiegelung benötigten. Sie nutzten dabei ein neu entwickeltes Verfahren, mit dem sie aktive Bakterienarten von toten, verschluckten und inaktiven Bakterien aus dem Mund oder der Nahrung unterscheiden können. So waren sie in der Lage, die Zusammensetzung der relevanten Bakterien besonders gut zu beschreiben. Ihre Ergebnisse konnten sie anhand eines Datensatzes von 254 Teilnehmern einer umfangreichen US-Studie zur Zusammensetzung und Funktion des Dünndarm-Mikrobioms bestätigen. Als besonders interessant beschreiben die Forscher den Speichel-Mikrobiom-Typ, in dem die Bakteriengattung Prevotella 7 vorherrscht. Menschen mit diesem Mikrobiomtyp könnten ein verringertes Risiko für Infektionen und Entzündungen haben, da bei ihnen sowohl weniger potenziell krankmachende Bakterien als auch niedrigere Werte eines Entzündungsmarkers zu finden sind. Das Apothekennetz in Deutschland wird immer dünner. Das hat Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, anlässlich des Deutschen Apothekertags, DAT, in Düsseldorf angemahnt. Er eröffnete die Veranstaltung mit einer vehementen Forderung nach besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Apotheken. Allein im ersten Halbjahr 2025 ist die Zahl der Betriebe um beinahe 240 und damit auf rund 16.800 gesunken, zeigen aktuelle Zahlen der ABDA. Das stellt einen Tiefstand seit Jahrzehnten dar. Die Apothekerschaft drängt darauf, dass die neue Bundesregierung ihre Versprechen zur Stärkung der Apotheken schnell, konsequent und nachhaltig umsetzt. Es brauche diese Reform dringend, so Preis, denn die Apotheken stünden schon seit Jahren mit dem Rücken zur Wand. Eine zukunftsfähige und innovative Arzneimittelversorgung sei nur mit wirtschaftlich stabilen Apotheken möglich, ergänzte Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes. Als Hauptursache der wirtschaftlichen Instabilität der Apotheken sieht er die seit Jahren fehlende Anpassung der Vergütung.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius. Die Ausgrenzung, Diffamierung und Verächtlichmachung der Menschen, die in der Corona-Zeit die Maßnahmen hinterfragt oder die sogenannten Schutzimpfungen verweigert haben, sind uns bekannt. Familien und Freundschaften sind daran zerbrochen, Menschen haben ihren Job verloren und es kam auch dazu, dass Soldaten unehrenhaft aus der deutschen Bundeswehr entlassen wurden, nur weil sie sich die experimentellen mRNA-Präparate, die uns als Covid-19-Impfstoffe verkauft werden, nicht spritzen lassen wollten. Die Grundlage dafür war eine faktische Impfpflicht bei der Bundeswehr, die sogenannte Duldungspflicht. Die Duldungspflicht für Impfungen bei der Bundeswehr orientierte sich an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO. Für den Corona-Schutz beinhaltete sie daher drei Impfungen. Mindestens 70 Bundeswehrsoldaten sind offenbar nach dem Verweigern der Corona-Schutzimpfung aus dem Dienst entlassen verurteilt und teilweise inhaftiert worden. Dazu hat die Kamerafrau und Filmemacherin Christiane Müller einen Dokumentarfilm veröffentlicht. Standhaft Statements zur Duldungspflicht zeigt die Schicksale einiger Soldaten auf, die entweder im Gefängnis waren oder an den schweren Nebenwirkungen der sogenannten Corona-Impfungen schwer erkrankt sind. Heute erzählt sie bei Mensch und Medizin über diese Arbeit. Ich grüße Sie, Frau Müller.
Einen schönen guten Tag, Frau Zegerlich. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Müller, was war Ihr Antrieb für diesen Film?
Ich hatte früher selber einmal für die Bundeswehr gearbeitet und hat filmisch die Reisen der damaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und des Generalinspektors Zorn begleitet, nach Mali, nach Afghanistan und hatte da einen sehr guten Einblick gewinnen können in die Lebenswelten der Soldaten. Und als dann in der Corona-Zeit die Bundeswehr die Duldungspflicht eingeführt hatte, hatte mich das interessiert, dieses Thema dort bei der Bundeswehr näher zu beleuchten.
Welche Protagonisten haben Sie porträtiert in diesem Film und was haben diese Männer erlebt?
Mit dem Thema der Duldungspflicht habe ich mich bereits in meiner ersten Dokumentation im Frühjahr 2023 mit dem Namen Standhalten beschäftigt. Und die Lage der Bundeswehrsoldaten, die sich nicht haben impfen lassen, hat sich in den darauffolgenden Jahren weiterentwickelt bis hin zu Urteilen, die sie ins Gefängnis brachten. Dabei habe ich zum einen Jan Reiners und zum anderen Alexander Bittner porträtiert. Beide erhielten Haftstrafen. Dabei konnte Jan Reiners durch eine Organisation wieder herausgekauft werden. Bei Alexander Bittner war dies nicht der Fall, da er eine Bewährungsstrafe bekommen hatte mit der Auflage einer Geldbuße und bei Nichtzahlung musste er eben seine Haftstrafe antreten von einem halben Jahr. Und einen dritten Bundeswehrangehörigen habe ich ebenfalls porträtiert, der unmittelbar nach Impfung eine schwere Myokarditis erlitt.
Wie ist es den Männern ergangen? Was erzählen Sie in dem Film über die Zeit in Haft zum Beispiel oder auch der leider impfgeschädigte Soldat? Wie geht es dem heute und wie haben diese beiden anderen Soldaten diese Inhaftierung erlebt?
Es sind ja insgesamt 3 Soldaten inhaftiert worden. Davon haben 2 in meinem Dokumentarfilm mitgemacht. Zum einen der Jan Reiners, der aus der Bundeswehr ja jetzt ausgeschieden ist. Ihm geht's momentan nicht so gut. Er leidet unter einem posttraumatischen Syndrom. Das hat ihn doch sehr mitgenommen. Nach seiner Meinung war für ihn früher ja Soldat zu sein sein Traumberuf. Und wie er mir sagte, ist aus diesem Traumberuf für ihn ein Albtraum geworden. Er ist schon sehr schwer erschüttert, auch mit den Erlebnissen, die er in einer doch recht kurzen Zeit, aber doch sehr einschneidenden Zeit erlebt hat im Gefängnis. Auf der anderen Seite habe ich mit Alexander Bittner gesprochen, den ich auch selber in der Haftanstalt besuchen konnte. Ich hatte mich damals auch um eine Drehgenehmigung bemüht, die ist mir nicht gewährt worden. Und ich war dann vor einem Jahr im Oktober in der Justizvollzugsanstalt Eichach zu Besuch. Er machte auf mich einen sehr gefassten Eindruck und wir haben dann über eine Stunde miteinander sprechen können. Ich denke auch, dass für die Soldaten das sehr wichtig war, dass sich ein Filmemacher ihres Themas annimmt und auch die Belange der Soldaten darstellt. Denn diese Thematik ist doch etwas unterbelichtet geblieben. Ich habe zusätzlich noch mit einem impfgeschädigten Soldaten gesprochen. Da konnte ich feststellen, nach meiner Wahrnehmung, das war ein junger, sehr durchtrainierter Mann, der früher locker nach seinen eigenen Aussagen seine 10 Kilometer gelaufen ist und ihm fiel es damals sehr schwer bei den Dreharbeiten, ja, einen längeren Spaziergang, auf dem wir uns unterhalten hatten über seine Lage, doch auch da zu folgen. Wir hatten auch des Öfteren Pausen gemacht, da musste er sich hinsetzen. Auch wenn er gesprochen hat, fiel ihm das nicht ganz so leicht. Er hatte einfach nach seiner eigenen Aussage die Kraft nicht mehr, die er früher einmal besaß. Und die anderen beiden Soldaten haben mir ebenfalls einiges berichtet aus ihren eigenen Kasernen. Ist ihnen doch schon der ein oder andere Soldat aufgefallen, der eben nicht mehr die Kraft besitzt, die er vorher besaß. Oder auch, ja, manch einer hatte eine Krebserkrankung bekommen. Ein anderer Kamerad ist auch plötzlich und unerwartet verstorben. Und das sind so die Dinge, die mir die Soldaten berichtet haben.
Wie geht es dem impfgeschädigten Soldaten heute? Wissen Sie das?
Der impfgeschädigte Soldat arbeitet weiter bei der Bundeswehr. Er ist in einem Bereich eingesetzt, wo er sich nicht körperlich verausgabt. Für ihn ist es auch wichtig, nach wie vor bei der Bundeswehr tätig zu sein. Allerdings fühlt er sich im Stich gelassen und nach seinen Aussagen, ja, wird hier und da mal was ausprobiert und er fühlt sich aber irgendwie damit allein gelassen. Und nach seinen Aussagen schiebt man das wohl jetzt auf die Psyche und das gibt ihm zu denken.
Wir wissen ja, das ist ein kontroverses Thema. Gab es da Anfeindungen gegen Sie, Behinderung des Drehs oder Verhinderung der Veröffentlichung oder so Ähnliches?
Wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, kann man sich schon auch vorstellen, dass da nicht alles glatt geht. Ich kann jetzt aber nicht von starken oder klaren Anfeindungen sprechen. Ich finde es auch wichtig, dass man die Informationen teilt und sich auch darüber austauscht und austauschen kann. Und ich freue mich jetzt auch besonders, dass wir hier über den Kontrafunk die Möglichkeit haben, den Film standhaft vorzustellen. Ich hatte bereits auch ein längeres Interview geführt mit Franz Becki von der Berliner Zeitung. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn die Menschen von diesem Film hören, weitererzählen, sich ihn gemeinsam angucken. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mit Emma Events, mit dem Team von Emma, Menschen gefunden haben, die den Film hochgeladen haben. Da kann man sich den Film dann gegen eine kleine Gebühr ausleihen und ihn sich anschauen. Oder aber man kann uns auch einladen. Wir sind jetzt auf einer kleinen Tour im Oktober in München am 9. und am 10. Da gibt es auch noch Plätze. Und Sie können sich auch sehr gerne auf der Seite von Emma-Events einen Überblick verschaffen, wo Sie in Ihrer Region den Film sehen können oder sich direkt melden und uns mit dem Film zu sich einladen. Denn es ist wichtig, dass man wieder zusammenkommt, sich gemeinsam Filme anschaut und ins Gespräch kommt.
Was sind denn Ihre Wünsche und Ziele? Was wollen Sie mit dem Film erreichen?
Als Filmemacherin ist mir wichtig, dass wir über die Corona-Zeit aufklären, dass wir die Informationen austauschen. Und gerade in meinem Film habe ich versucht, die verschiedenen Aspekte darzustellen. Nicht nur auf der einen Seite, dass ich Soldaten zu Wort kommen lassen, sondern auch Experten, vor allen Dingen Frau Dr. Stäbel, Herr Professor Sönigsen und vor allen Dingen auch der Rechtsanwalt Herr Siemund, die nochmal nachzeichnen anhand der Schicksale der Soldaten, letztendlich was doch auch die einzelnen Knackpunkte der Maßnahme bei der Bundeswehr waren. Wir haben zum Beispiel bis heute nach Aussage des Rechtsanwalts Herr Siemund keinen Impfbefehl der damaligen amtierenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Was es gibt, ist, wir haben eine Art ja Bitte um Umsetzung. Also Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich im Grunde der Empfehlung des Schlichtungsausschusses angeschlossen und den Generalinspekteur Zorn damals gebeten, eben diesen Beschluss umzusetzen. Es gibt keinen verschriftlichen Tagesbefehl laut Aussage des Rechtsanwalts Herr Siemunds. Wir haben nach wie vor Soldaten vor Gericht, die den Befehl zur Duldung der Impfung nicht ausgeführt haben. Da gibt es noch einige Verfahren. Und wenn man in der Rückschau betrachtet, ein Impfschemata der Bundeswehr aufgenommen wird, unterliegt einer sogenannten Mitbestimmungsangelegenheit. Das muss man sich so vorstellen, dass die Vertrauensleute der Bundeswehr gemeinsam mit anderen Gremien sich zusammensetzen. Und gerade bei der Schutzimpfung Covid-19, gerade bei dieser Maßnahme hat es doch einen längeren Zeitpunkt des Ringens gegeben. Das habe ich bereits in meinem ersten Dokumentarfilm standhaft dargestellt. Dort kam ein Offizier zu Wort, der doch große Bedenken hatte, auch der Rechtmäßigkeit des späteren Befehls. Und dieses Gremium, der Schlichtungsausschuss, hatte dann gerungen, monatelang. Und dann gibt es ja den 22.11.2021, an dem dann dieser Beschluss gefasst worden ist, auf dem sich die anderen Befehle drauf aufbauen. Und auf der einen Seite habe ich in meinem Film die verschiedenen Schicksale vorgestellt, unter anderem auch, wie der Befehl zustande kam. Und bei Alexander Bittner, der hatte schon im Vorfeld seinen Vorgesetzten seine Meinung offen kundgetan. Und da hat es auch ein bisschen gedauert, bis dann der eigentliche Impfbefehl kam, einige Monate sogar, währenddessen Herr Reiners gleich hintereinander weg verschiedene Befehle, die dann immer in höhere Grade hineinkamen. Und wenn wir aber jetzt diesen Impfbefehl, der als Befehl in Papierform nicht vorliegt, laut Herr Simund, betrachten und wenn wir auf der anderen Seite diesen Druck betrachten, sind es keineswegs Einzelfälle der Soldaten, die ich porträtiert habe. Es gibt eine sogenannte Handlungsanweisung des Regierungsdirektors Schad. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt die höchstrangigste Position der Verteidigungsministerin, die bittet um Umsetzung einer Empfehlung eines Gremiums. Dann gibt es eine Handlungsanweisung eines Regierungsdirektors aus dem Bereich Sanitätsdienste. Und in dieser Handlungsanweisung wird ganz klar aufgezeigt, wie mit sogenannten impfunwilligen Soldaten zu verfahren sei. Und eines der Punkte ist, dass wenn sie denn nach mehreren Aufforderungen und Androhungen von Geldverlust, Jobverlust noch immer impfunwillig seien, dann solle man ihnen auch Arrest androhen. Und wenn ich zitieren darf, bei bis dahin tadelfreien Soldatinnen und Soldaten müssen möglicherweise sogar 2 oder 3 gerichtliche Verfahren nacheinander geführt werden, wenn das erste nicht zu einer Entfernung aus dem Dienstverhältnis führte und die Weigerung fortgesetzt wird, dann werden so lange Verfahren geführt, bis der Soldat, die Soldatin aus der Bundeswehr rausgeflogen ist, beziehungsweise sein oder ihr über Jahrzehnte erdientes Ruhegehalt aberkannt bekommt. Das ist eine Handlungsanweisung eines Regierungsdirektors Schad.
Nach langer Weigerung hat die Bundeswehr die sogenannte Duldungspflicht für Corona-Impfungen Mitte 2024 ausgesetzt. Das heißt aber nicht, dass die Soldaten nachträglich oder rückwirkend rehabilitiert werden. Die Kamerafrau und Filmemacherin Christiane Müller über ihren Film Standhaft Statements zur Duldungspflicht. Wir verlinken auf die Webseite des Films in der Beschreibung zu diesem Interview. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Müller.
Vielen Dank, Frau Zegerli, für die Einladung.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Bitte bedenken Sie, dass wir Ihnen keine Therapieempfehlungen geben können und auch keine medizinische Beratung anbieten. Über Ihre allgemeinen Fragen zu medizinischen Themen freuen wir uns aber sehr und versuchen sie in unserer Sendung zu beantworten. Mensch und Medizin gibt es neu immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr und freitags nochmal um 15 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Ziegerli. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.